Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air, im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cognizant B2B Sales on Air Podcast. Mein Name ist Helena Klaus, Co-Founder von SDS of Germany und Partner von Cognizant. Wie ihr schon in den letzten Folgen von Mattia gehört habt, dürfen wir von SDS of Germany 4 Podcast-Folgen mit hosten. Und Cognizant hat uns die Freiheit gelassen, unsere Gäste und Themen selbst auszusuchen. Und da ist mir direkt das Thema Sales Leadership in 2024 eingefallen, weshalb ich für meine erste Folge Udo Harvard eingeladen habe, Head of Business Development bei Shopware und Ambassador bei den SDRs of Germany. Wir werden heute über Themen wie Commission-Struktur in der modernen Sales-Welt und auch Motivation von Millennials und Generation X sprechen, weil ich gehört habe, dass da einige Herausforderungen sind für einige. Udo, als allererstes, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist.
Ja, ich mich auch.
Udo, willst du dich nochmal kurz vorstellen zu woher du kommst, wie du überhaupt in Sales auch reingekommen bist? Das fände ich super spannend. Und dann können wir auch direkt in die Thematik selbst einsteigen.
Ja, klar. Udo, 35 Jahre alt. Ich habe auch 2 Jungs, 8 und 4 Jahre alt. Ich bin jetzt im IT-Vertrieb eigentlich erst seit 2015. Also ich habe nicht so diesen klassischen Weg von irgendwie BWL studiert und dann irgendwie SDA gewesen, AE und dann irgendwie ins Management. Ich hatte erst eine Erzieherausbildung gemacht und bin dann in die Fitnessbranche gelandet und habe dann da Sport, Fitnesskaufmann, Fitnessökonomie. Da war eigentlich damals mein erster Berührungspunkt mit Vertrieb, weil du hast da sehr, sehr schnelle Sales-Zyklen. Also keine Ahnung, jemand will reinkommen, will sich anmelden. Also das nennt man dann halt den typischen Walk-in und den musst du dann versuchen, relativ schnell abzuschließen, irgendwie die Bedürfnisse zu analysieren. Und ja, und irgendwann habe ich dann mal einen guten Kollegen getroffen, der gesagt hat, hey, hier geht gerade einer in Elternzeit und Udo, hast du da nicht irgendwie Bock drauf? Und ja, so ist das dann gekommen. Bin dann da in einer IT-Firma angefangen und habe mich dann so ein bisschen hochgemausert, habe mich dann irgendwann mal bei der Shopware AG beworben. Das ist so 20, 25 Minuten von mir zu Hause entfernt, hat sich ganz gut angeboten. Und ja, durch Fleiß und Glück konnte ich mich dann ganz gut beweisen und bin dann in der IT da, habe mich da weiter gefestigt und da im E-Commerce, also alles, was so um Online-Shops geht.
Richtig, richtig genau. Cool. Gerade auch mit den Transferable Skills. Falls ihr da draußen zuhört und darüber nachdenkt, in Sales reinzugehen, ich glaube, Udo und ich sind gute Beispiele. Ich bin selbst Schauspielerin und konnte da Skills transferen in Sales und bei dir auch aus der Fitnessbranche. Mega spannend. Udo, bevor ich in meine erste Frage gehe, gerade zum Thema Transferable Skills, was würdest du denn sagen, waren so die Punkte, die dir als allererstes aufgefallen sind, auch im Sales, mit dem du sagst, oh, das hat dir extrem geholfen, zum einen in Sales erfolgreich zu sein, aber auch promoted zu werden, in Leadership-Rollen zu gehen. Wie siehst du das?
Ja, also wo ich gerade so im IT-Sales gelandet bin, habe ich natürlich auch viele Leute gesehen, die sich ja, irgendwie verstellt haben, irgendwie anders geredet haben und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da gar keine Lust drauf habe. Ich bin mir eigentlich immer ziemlich selber treu geblieben und ich glaube einfach durch Reflexion und dem Zuhören, aktives Zuhören, also Zuhören, um zu verstehen und nicht Zuhören, um zu antworten. Das hat mir damals auch im Vertrieb in der Fitnessbranche schon mal ganz gut geholfen. Das konnte ich ganz gut mitnehmen im IT-Sales. Ja, und dann einfach authentisch bleiben, Mensch sein, seine Stärken ausspielen, mit seinen Schwächen offen umgehen, wenig Politik versuchen und bei der Wahrheit bleiben. So, das sind so meine, vielleicht sogar in gewissem Maße Ideale, aber ich glaube, wenn man bei sich bleibt und auch ein bisschen emotionale Intelligenz besitzt, kann man eigentlich relativ viel schaffen und sich dann auch dessen bewusst ist, dass eine interne Lobby unglaublich wichtig ist, wenn man irgendwo anfängt. Also man sollte aufpassen, nicht überall Ellbogen zu benutzen und da intern und extern sich ein Namen machen, nicht auf Zwang, sondern aus Natürlichkeit. Und das hat dann letztendlich dazu gefördert oder gefordert, dass ich dann irgendwann auch mal promoted wurde, ein, zweimal.
Und wenn du dir jetzt seit 2015 die Sales-Welt anguckst, und ich habe auch das Gefühl, gerade in den letzten Jahren, so viel AI, das reingekommen ist, so viele neue Software, so viele neue Sales-Software, die gegründet wurde, irgendwie den Markt auch übernommen hat. Was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen über die letzten Jahre, die man gerade auch als Sales-Leader im Auge behalten sollte?
Ja, also die wichtigste Komponente, die man im Auge behalten sollte, ist auf jeden Fall der Mensch. Also der sollte immer im Mittelpunkt stehen. Man merkt jetzt gerade auch so die letzten ein, zwei Jahre, man kann sich auch kaputt toolen und immer mehr einkaufen und immer mehr automatisieren und hier AI und da vielleicht sogar KI irgendwie benutzen und einstellen. Am Ende muss aber trotzdem irgendjemand das machen, im besten Fall, und damit auch eine gewisse Sinnhaftigkeit einsetzen. Und man sollte auch als Sales Leader auf jeden Fall schauen, dass man sich dessen bewusst ist, dass man auch hier überlegt, ist das gerade richtig? Was bringt mir das überhaupt? Sollte ich es vielleicht erstmal lieber sein lassen? Und halt auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Also immer versuchen, auch den Tunnelblick so ein bisschen zu verlassen und auch mit anderen Leuten zu sprechen. Ich spreche da ja auch mit vielen Firmen außerhalb meiner eigenen Firma, um auch zu gucken, was machen die überhaupt? Können wir da was davon adaptieren? Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Aber man sollte schon schauen, dass man Trends nicht verpasst und gucken, ja, passt das hier? Könnte das was für uns sein? Machen wir bei uns bei Shopware zum Beispiel auch oder ich bei mir und uns bei uns im Team.
Ist ein sehr, sehr guter Punkt, gerade Networking. Ich habe das Gefühl, auch bei SDS of Germany, bei der Community, kommen sehr, sehr oft Sales Leader auf uns zu und meinen, hey, gibt es irgendwie eine Networking-Session, wo ich mich einfach mal mit Sales-Leadern austauschen kann und inspiriert werden kann. Weil, so wie du sagst, ich sage immer gerne, wenn es zu viel Wahl gibt, so ein bisschen, du gehst in den Supermarkt und du willst Salz holen und es sind einfach 300 verschiedene Salzstreuer und am Ende gehst du raus und kaufst Pfeffer, weil du überfordert bist mit der Wahl. Gibt es gewisse Orte, bei denen du dir schon die Inspiration holst, irgendwelche Gruppen oder Sales Leader Summits oder wie findest du dein Inner Circle, wo du einfach nochmal Inspiration holen kannst?
Ja, also das ist natürlich an allererster Stelle natürlich unser eigenes Management. Das muss auch gar nicht immer das Vertriebsmanagement an sich sein, sondern auch die generelle Management-Ebene. Und ich tausche mich viel mit den Mitarbeitern aus, weil ich sehe mich immer selber nur als Coach, als Fußballtrainer, der neben dem Platz steht und so ein bisschen für die strategische Ausrichtung sorgt. Aber im besten Falle spreche ich mit den Leuten, die halt wissen, wie man Tore schießt und welche Praktiken die dafür benutzen, weil der eine schießt mit links, der andere mit rechts und jeder hat einen anderen Stil. Und da versuche ich mir halt die Best Practices zu sammeln. Bei uns in der SDS of Germany Community sind ja auch super viele aus den unterschiedlichsten Branchen. Also ist ja gar nicht immer irgendwie E-Commerce und es gibt ja so viel Data Services, Collaboration Tools. Und wenn du dich damit ausstattest, natürlich auch super. Und Messen sind natürlich auch immer ein Thema. Die kann man natürlich besuchen außerhalb seiner eigenen Firmenkreise, aber auch innerhalb. Da gibt es ja ganz große Leitmessen und da sich mit den Leuten auszutauschen, ist immer mehr haltig. Man muss nicht immer alles mitnehmen, aber das ist wie ein gutes Buch, was man liest. Man behält nicht alles, aber meistens irgendwelche Essenzen daraus. Und wenn die was für einen geben, dann ist das immer eine gute Sache. Und ich glaube, damit sollte man auch nie aufhören. Man muss nicht immer 300% geben, aber hin und wieder sollte man schon schauen, okay, vielleicht sollte mal jemand drüber schauen oder wie machen die anderen das überhaupt? Und da sind Events super, super relevant und wichtig. Also nicht nur vom Rechner sitzen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Auch was du am Anfang gesagt hast mit einfach mal mit dem Team sprechen. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es einfach, die Unternehmen so ein bisschen in Leveln zu sehen und dann zu sagen, gut, das ist das Level, ich bin auf dem anderen Level, dementsprechend muss ich mich nur mit den Leuten austauschen, die auf demselben Level sind. Ich habe das Gefühl, so funktioniert Sales aber nicht mehr. Sales ist nicht mehr ein Funnel, sondern eher ein Kreis. Mal alles Das klingt ein bisschen blöd, aber alles befruchtet sich gegenseitig. Dementsprechend, ja. Gerade auch mit dem Team zu sprechen. Ich weiß, einer meiner, der besten Manager, die ich jemals in meiner beruflichen Karriere haben durfte, war genau jemand, der sich mit mir ausgetauscht hat, um zu verstehen, was brauche ich, um meinen Job besser zu machen. Anstatt zu sagen, hey, von oben kam jetzt irgendwie die Entscheidung, wir brauchen ein Sales-Tool. Ich habe mal gegoogelt, das war das erste, das gefeatured war, haben wir mal eingekauft, sondern einmal mit dem Team sich hinzusetzen, individuell zu sagen, hey, wo stehst du, was funktioniert nicht, und da auch wieder in die, also zum Top-Performer zu gehen und zu gucken, hey, wie schaffst du es, das Tor zu schießen, was genau machst du und wie können wir das dann replizieren? Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Hast du das Gefühl, das machen schon viele, oder wo siehst du gerade die größten Herausforderungen, gerade was Leadership in der modernen Welt aussieht?
Einer der größten Herausforderungen ist, und die bemerke ich auch bei mir selber, du läufst schnell Gefahr, einen fremdgesteuerten Kalender zu haben und dich nur noch teilweise in Meetings zu befinden, die manchmal vielleicht gar nicht was mit deiner eigenen Abteilung zu tun haben. Es gibt politische Meetings, wo du irgendwie dabei sein musst. Aber es gibt natürlich auch super viele Meetings, die natürlich auf dich einen Einfluss haben. Aber dieses bewusste Freischaufeln von Zeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil du kannst schon dich verlieren in der Hierarchie. Weil es ist auch ziemlich einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie Director, VP, was auch immer. Und das ist ziemlich leicht zu sagen, ja gut, ich habe ja meine Teamleiter. So, die kümmern sich um die Leute, ich mache alles andere. Das ist einfach. Schwer wird es dann, wenn dir es wichtig bleibt, in der kommunikativen Ebene mit deinen Mitarbeitern zu bleiben. Weil dann weißt du halt auch wirklich, was wollen die überhaupt, was wollen die erreichen. Und das muss halt auch unterstützt werden, weil sonst kann eine Firma keinen Erfolg haben. Weil wenn du nur eine Marionette bist, nur eine Puppe im Schauspiel, dann bist du halt auf Dauer auch nicht glücklich. Ne? Und das haben zum Beispiel auch große Konzerne Probleme oft, das hinzubekommen in dem stetigen Alltagsstress.
Ja. Ich denke da immer an die Kaizen-Psychologie. Sagt dir die Kaizen-Psychologie was? Nee. Viele Leute kennen den Namen nicht. Ich kannte den Namen auch vorher nicht, bis ich vor kurzem mal wieder ein Buch gelesen habe. Und apropos, das Gute bleibt hängen, das Schlechte lass gehen. Die Kaizen-Psychologie ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Das ist das 1% plus 1% plus 1%. Das heißt, dass man 1%, anstatt sich auf die großen 100 zu konzentrieren, 1% besser zu werden jeden Tag. Ein gutes Beispiel da war, ich glaube, das waren der britische Trainer von dem Fahrrad-Cycling-Olympia-Team, hat sich genau darauf konzentriert und jeden Tag einmal gefragt, okay, cool, was können wir machen? Können wir unseren Schlaf verbessern? Können wir unsere Ernährung verbessern? Können wir den Sattel vom Fahrrad verbessern? All diese Sachen, weil man sagt, wo haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, etwas zu verbessern? Das ist jetzt gerade kein Riesending, aber es wird auf lange Zeit die Performance verbessern. Und inzwischen habe ich das bei mir auch implementiert, zu sagen, hey, was sind so die 1% plus 1%? STS of Germany ist auch am Wachsen. Wir haben jetzt inzwischen ein Team, bei dem wir sagen, Matthias und ich, ui, jetzt müssen wir ja auch im Leadership. Oh goodness, jetzt sind wir nicht mehr Gründer, sondern wir sind auch Manager. Wie bringe ich das Team dazu, zum einen motiviert zu sein, ja, aber dazu sprechen wir gleich noch. Aber zum anderen auch, wie kann ich das Team weiterhin unterstützen, um 1% besser zu werden? 1%. Und ein großer Punkt.
Absolut. Und da fällt mir auch eine Sache ein. Also ist auch dieses ganze Thema Commitment. Ich hatte gerade ein Buch gelesen von Matthew McConaughey, Green Lights. Da gibt es ein Zitat. Das heißt, sometimes which choice you make is not as important as making a choice and committing to it. So, ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Wenn du immer diese 1% rausholen willst, musst dich dafür entscheiden, aber dann auch dahinter stehen. Und ich glaube, als Manager ist es halt unheimlich schwierig und eine große Herausforderung, dieses Commitment zu der Choice auch zu erhalten. Ja. Da musst du halt das Behind dahinter verstehen, so den Nordstern des Individuen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, ist ein super, super Punkt. Das mich auch dazu bringt, was ich noch hinzufügen wollte, dieses 1% bis 1%, aber was man nicht so richtig drin hat, ist dieses, wie holt man das Commitment rein, indem man der Person auch ein gewisses Ownership gibt. Anstatt der Person vorzukauen, okay, das machst du jetzt so und du musst jetzt diese E-Mail genau so schreiben, weil anders funktioniert es nicht. Und dann kreierst du nicht ein Team, sondern du kreierst einen Roboter. Und Roboter werden im Endeffekt genau das machen, was du ihnen sagst, anstatt die Kreativität zu lassen und vielleicht auch dich inspirieren zu lassen als Manager. Wenn du mir sagst, hey, vielleicht ist E-Mail gar nicht der einzige Weg, vielleicht ist eine Voicemail auf LinkedIn auch eine Option. Und da zu sagen, dein Ziel ist das, wie können wir sicherstellen, dass du jeden Tag 1% besser wirst, aber in deiner Ownership. Das Feld ist deins. Du bist im Endeffekt auf dem Feld. Du musst, you gotta own it. Und dahinter das Warum, 100 pro Udo, da hast du einen riesen Punkt gebracht. Simon Sinek sagt danke. Warum wir tun, was wir tun, ist weitaus wichtiger als was wir tun am Ende, weil das bringt uns am Ende. Ja, genau. Die TED Talks, ey. Jeden Tag, jeden Morgen beim Zähneputzen. Ah, wieder inspiriert. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen zum Thema Team, Software, viele verschiedene Software. Leute, wenn ihr da draußen die Episode anhört, ein großer Punkt, bevor ihr euch entscheidet für irgendeine Riesenimplementierung, sprecht einfach mal mit anderen Leuten, die das schon durchgemacht haben. Findet Peers, findet Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt, auch außerhalb der Firma. Setzt euch zusammen mit eurem Team. Sprecht mit euren Top-Performern. Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Was könnt ihr unterstützen? Wo könnt ihr helfen? Das Ganze hat natürlich jetzt noch nicht so richtig die Frage beantwortet, wie bringt man dann die Person dazu, ganz besonders Millennials und Generation X, motiviert dahinter zu stehen? Das Commitment. Was hast du da für dich entdeckt, was funktioniert? Gehst du da hauptsächlich nur aufs Warum? Also warum machen sie, was sie machen? Oder wo stehst du da?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es noch gar nicht so eine pauschale Antwort drauf. Also man muss auf jeden Fall definieren, das Why, What und How. Mhm. Wenn man da mit den Leuten redet, gerade so die Jüngeren. Ich glaube so, die jüngere Generation, die wird immer so ein bisschen overengineert im Sinne von, die würden alles anzweifeln, was man immer so hört. Ich glaube, das ist gar nicht so. Die verstehen aber halt auch einfach, was wichtig ist im Leben. Mhm. Klar, man ist noch nicht so lange in der Berufswelt, aber die, so mein Eindruck, verstehen besser, welche Bedürfnisse sie haben und was sie gerne haben wollen. Und ich glaube, da ist Empathie der Schlüssel zum Erfolg und Kommunikation. Das ist auch bei Boomern und Millennials schon der Fall. Allerdings habe ich oft den Eindruck, dass die noch jüngere Generation offener für transparente Kommunikation ist. Alleine dadurch, dass sie durch Social Media unheimlich dazu geschult werden, oh, ich kann mich offen zeigen, ich brauche mich dadurch nicht schämen. Und ich glaube, das transferiert sich auch so ein bisschen in die Berufswelt. So offene Kommunikation, und damit kann ich Erfolg haben. Und wenn du dann im besten Fall einen Manager hast, einen Vorgesetzten hast, der das irgendwie checkt und diesen Weg mitgeht, da muss man halt, das ist wie bei einem Date. Also dann setzt du dich dahin und stellst Fragen und lernst die Person kennen und lernst die Interessen kennen und erfährst, was die erreichen will. Und dann musst du halt ehrlich sein und sagen, wie kann ich dich dabei unterstützen? Ja, das geht nicht, weil. Und dann halt sich regelmäßig sinken und noch ein Date und noch ein Date und noch ein Date und das regelmäßig. Also ich glaube, diese Regelkommunikation muss aufrechterhalten bleiben, weil sonst sind es nachher nur Luftschlösser, die aufgebaut wurden und die am Ende dann einfach platzen, weil die Hierarchie von oben reinbricht. Und das ist immer eine schwierige Konstellation, weil manchmal musst du als Manager auch mal durchsetzen und auf den Tisch schauen. Aber ansonsten wollen gerade die junge Generation, glaube ich, auch viel Vorschussvertrauen. Und ich glaube, das muss man denen auch geben und die laufen lassen als junge Erwachsene. Mhm. Und da bin ich ziemlich davon überzeugt, dass das funktioniert, zwischendurch mal einnorden und am Ende alles erwachsene Menschen. Und ich glaube, die Aufgabe des Managers ist einfach, sich der Situation anzupassen und auch zu akzeptieren, dass nicht jede Kommunikation von einem Manager bei jedem gleich funktioniert. Genauso wie Feedback-Kultur bei jedem gleich funktioniert. Jeder hat einen anderen Kanal. Und du musst diesen Kanal halt triggern und wissen, welcher Kanal oder welcher Kommunikationskanal funktioniert bei der Person. Hat also auch geschlechterspezifisch auch teilweise eine Thematik.
Ne? Ja. Du hast einen guten Punkt angebracht mit den Boomern. Darauf würde ich gleich nochmal zurückkommen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da auch nochmal echt eine Herausforderung ist. Wie gehe ich damit um, wenn jemand seit 25 Jahren im Sales ist und ich gerade die Leadership-Rolle übernommen habe und eventuell 10 Jahre jünger bin als die Person? Und auf der anderen Seite, wie gehe ich mit Boomern um, die über mir mit Gänsefüßchen über mir stehen und nicht so richtig in die Veränderung reingehen wollen, die es eigentlich braucht fürs Team. Bevor ich da aber gleich reingehe, hast du das Gefühl, Commission ist wirklich so ein großer treibender Faktor, was die Motivation im Sales-Team angeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wird gerade im Tech-Sales, wo die meisten, die jetzt hier auch wahrscheinlich zuhören, auch eben nur mal unterwegs sind, ist Commission halt einfach ein Teil des Gehaltsgefüge und wird halt auch erwartet. Ne? Ich meine, jeder bekommt hier und da auch mal Angebote und hier wird auch immer nur vom OTE gesprochen. Mhm. Ich denke schon, also so ein Fixgehalt, so ein Fix-Salary muss schon so sein, dass man davon gut leben kann. Aber es muss auch ein attraktives Commission-Modell sein, was auch der Realität entspricht. Also auch da, auch von so einem Arbeitgeber, müssen auch nicht Luftschlösser verkauft werden, sondern da würde ich auch mit AEs sprechen. Also wenn man sich zum Beispiel irgendwo bewirbt, spreche mit Leuten, die da schon arbeiten. Hey, wie viele erreichen überhaupt ihre Commission-Ziele? Wie viel Prozent? Da sollte man sich auch nicht reinlegen lassen. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Commission im Sales finde ich wichtig als treibende Motivation neben dem Fixgehalt. So, da gibt's Vor- und Nachteile und manche mögen das anders sehen. Es gibt auch Firmen, die gar kein Commission-Modell haben, aber ich würde schon sagen, dass sie in einem Markt, wo sehr viel Konkurrenz herrscht, kein Commission-Modell anzubieten, relativ fatal ist. Oder das Fixgehalt ist so hoch, dass die Leute sich da dann trotzdem bewerben. Ja. Commission hat ja auch einen kleinen Beigeschmack. Sehr viel kann Druck erzeugen und Erwartungshaltungen. Mhm. Aber es muss halt ein faires Modell sein, womit die Leute auch fair, aber auch ambitioniert und mit Leistung ihre Ziele erreichen können.
Fair ist so ein interessantes Wort. Fair ist so ein subjektives Wort. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem SDA. Sie hat mir erzählt, dass sie gar keine Commission auf ihre Arbeit bekommt, sondern nur Commission auf, sobald Closed One ist. Das heißt, sobald ein Deal geclosed wurde von dem AE, dann bekommt sie Commission. Ich verstehe das Konzept dahinter. Und ich wurde auch ursprünglich mal so commissioned, dass ich auf der einen Seite Commission bekomme auf die Opportunities, die ich kreiere, und auf der anderen Seite nochmal Commission bekomme, wenn der Deal auch wirklich geclosed hat. Das Ding ist, Deal Closing bedeutet, dass es nicht mehr in der Hand von dem SDA ist. Das heißt, da kann sehr schnell eine Frustration kommen, bei dem du sagst, warum acker ich mich eigentlich ab, wenn der AE es direkt wieder versemmelt, und dann haue ich ihm wieder eine Opportunity rein und ich könnte es sogar closen und trotzdem der AE kann es nicht. Deswegen, Commission ist immer so ein guter, also ein interessanter Punkt, sehr subjektiver Punkt. Ich glaube, falls einer der Zuhörer gerade da sitzt und sagt, ja, aber was soll ich denn jetzt machen, Udo? Wie sieht denn jetzt das ideale Commission-Gerüst aus? Soll ich es jetzt auf Meetings booked, auf Opportunities created, auf Closed One, auf gar nicht? Was ist die goldene Regel? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, es kommt viel auf die Firmenkulturen, wie groß die Firma ist, wie viel Politik da im Spiel ist. Ich kenne, also auch da, wo ich arbeite, und ich kenne auch ein paar andere Firmen, dass in deinem Beispiel, Helena, ein SDA keine Commission bekommt, ist für mich ein Zeichen von Disrespect.
Oh. I like it. Fight!
Das ist deswegen Disrespect, weil er unheimlichen Einfluss auf Firmenziele hat in Form von Pipeline-Building. Und die Pipeline-Ziele bei einem SDA, die werden nicht gering sein, egal in welcher Firma. Und die Leistung zu honorieren, erst dann, wenn ein Kollege was abschließt, halte ich halt für absolut toxisch und super, super gefährlich. Damit hältst du auch keine Mitarbeiter. Du gehst ja auch nicht auf den Fußballplatz und kriegst erst Geld, wenn du ein Tor schießt. Also du ackerst dich ja schon vorher ab und bist halt Teil der Kette. Und faires Commission-Modell, man kann natürlich sagen, es gibt ein individuelles Ziel und ein Teamziel. Das hat zum Beispiel auch Vorteile, weil dann arbeitest du auf deine eigenen Ziele ab, aber arbeitest halt auch als eine Einheit, als Team, wobei das Teamziel vielleicht nur 10-15% sind. Am fairsten finde ich es trotzdem dennoch, wenn du im Opening, also SDRs zum Beispiel, die auf Pipeline bezahlt werden, also die kriegen ein Pipeline-Ziel. Mhm. Und jeder Deal, der delivered wird, der zählt auch zur Commission und zum Pipeline-Ziel. Das kann dann quartalsweise berechnet werden oder monatsweise oder pro Deal, weil die Prämisse der ganzen Kiste ist, ich stelle Leute ein, die wissen, wie man gut qualifiziert, die dann zur Pipeline contributed werden. Und ich habe eine so gute Erziehung in der Firma etabliert, dass im besten Falle nur Qualität geliefert wird, anstatt zu viel Quantität in schlechter Qualität, sodass das Vorschussvertrauen und das Vertrauen etabliert ist, dass gute Pipeline delivered wird. So, wenn ich erst Commission gebe, wenn ich ja abgeschlossen habe, ist das auch für mich ein Disagreement und not committed to the employee. Weil ich davon ausgehe, vielleicht hat er Mist geliefert, wir gucken uns das mal an und bezahlen ihn, wenn er abgeschlossen hat. Und ich finde das Modell besser, derjenige, der Pipeline delivered fürs Unternehmensziel, der wird dafür auch bezahlt und extra honoriert und wir gehen davon aus, weil wir ihn eingestellt haben, dass er eine gute Arbeit macht und dafür kriegt er halt auch Geld. Gerne kann man noch irgendwie so einen Kicker geben, wenn der Deal geclosed wird. So ist ja nice to have. Muss man jetzt nicht machen, aber verdammt nochmal, bezahl den Mitarbeiter, wenn er seinen Job macht.
Ja. So ein guter Punkt, den du angebracht hast. Respekt. Die Frage, die man sich selbst stellen muss, ist das System, das wir aufgebaut haben, Respekt für unsere Mitarbeiter? Respektieren wir unsere Mitarbeiter so, wie wir das Commission-System aufgebaut haben, Gehalt und so weiter und so fort? Ich habe das Gefühl, das kann man auch außerhalb von Sales sagen. Generell okay, wenn Sales Millionen bekommt und dafür Marketing 5.000 im Monat oder 5.000 im Jahr, wäre dann auch die Frage, was respektierst du? Also mega, mega guter Punkt. Ich habe immer wieder die Frage bekommen, gerade von Sales-Leadern, okay, wie mache ich das denn jetzt? Wie ist das denn in Dach? Wie ist es denn in Deutschland generell? Und ich glaube auch zum Thema, ob man jetzt Meetings bookt oder Opportunity, generell, ich stimme dir 100% zu. Leute, bezahl die Person bitte für ihre Arbeit. Ansonsten ist da keine wirkliche Motivation. Und als ich commissioned wurde auf Deals, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ganz ehrlich. Ich habe das irgendwann mal gelesen und habe das irgendwie dann geparkt irgendwo und dann vergessen. Dann irgendwann 6 Monate später sehe ich da ein Plus und musste erstmal Finance anrufen und meinte, du Leute, ich glaube, ihr habt mir zu viel gezahlt. Was ist das denn? Ah ja, der Deal. Und das Ding ist, dadurch, dass es die AEs in dem Moment waren leider nicht wirklich gut. Zu dem Punkt, dass ich zu meinem Manager gehen musste und sagen, Leute, ich hätte dir, die haben nach dem Vertrag gefragt, in meinem Call als SDR, wie ist es möglich, dass der AE es dann versemmelt? Und deswegen dementsprechend habe ich voll vergessen, dass ich da überhaupt noch commissioned werde auf die Deals. Auf der anderen Seite ist aber dann die Frage, machst du Commission auf Opportunities, auf Meetings und so weiter und so fort? Und ich habe immer stand immer hinter dem Punkt Direct Opportunity. Wenn, ne, du willst Qualität in deine Pipeline reinbringen. Jetzt hatten wir aber, als wir SDRs of Germany gestartet haben, uns auch überlegt, soll man nicht irgendwie eine Commission-Struktur mit reinbringen? Wenn man gerade startet, habe ich gemerkt, dass ich eher viele Meetings brauche, um zu sehen, wie mein Produkt im Markt ankommt. Das heißt, im ersten Jahr war unser Target die Anzahl von Meetings, natürlich in unserem ICP und so weiter und so fort, dass man nicht irgendwie crazy geht und keine Ahnung, wie jetzt mit irgendwelchen Bauarbeitern sprechen, bei denen wir sagen, die werden jetzt wahrscheinlich nicht unsere Academy kaufen. Aber viele Meetings zu bekommen am Anfang hat uns die Chance gegeben zu sehen, welche Fragen kommen auf, bedienen wir die Pain Points, die wir dachten, die wir bedienen, haben wir noch eine andere Seite, die wir bedienen können von SDRs of Germany. All das, bis wir irgendwann gemerkt haben, so, jetzt sind wir gut geeicht, jetzt wissen wir, wie wir SDRs of Germany, auch wie SDRs of Germany auch gesehen wird, wie das Produkt gesehen wird. Wir haben genug Feedback gesammelt und jetzt können wir in Quality gehen. Das heißt, jetzt geht es nur noch auf Opportunity, Quality, Pipeline, alles klar. Und das war mir vorher nicht so bewusst, weil ich vorher immer Feuer und Flamme für das andere war, bis ich gemerkt habe, hey, Commission hängt einfach sehr an der Situation und an der Timeline von dem Unternehmen ab. Wie siehst du das? Ich sehe, du hast Frowning. Wie siehst du das, Udo?
Also da auch wieder die Antwort, ich glaube, das hängt auch wieder viel an der Firma ab. Also oft wird ja diesem SDR-Job nachgesagt, der wäre irgendwie nur für Anfänger. Bei uns in der Firma ist das zum Beispiel anders. Wir stellen zum Beispiel nur Professionals ein. Die heißen dann auch Sales Development Manager und nicht Representative. Dadurch hast du ein ganz anderes professionelles Level. Also unser Ältester in dem Team ist 45 Jahre alt. Und die anderen sind meistens alle so zwischen 30 und 35. Die werden auch, also da ist auch keine große Pay Gap zu einem AE. Ja. Das gibt es auch in vielen Firmen. Und da kannst du halt auch commission-seitig vielleicht ein bisschen anders arbeiten, weil die Professionalität auch einfach da ist. Und dann geht das typische Spiel los. Klar brauchst du für eine gute qualitative Opportunity brauchst du eine bestimmte Meeting-Rate, die du erreichen solltest. Ne? So, wo Mattia und du, wo ihr da SDRs of Germany gegründet hattet, da habt ihr halt ja auch wahrscheinlich durchkalkuliert, okay, wie viele brauchen wir eigentlich? Und dann läuft man da erstmal los und sammelt da so seine Erfahrungen. Bin aber auch ein Fan von, dass man da auf Opportunity geht, weil das honoriert halt auch einfach direkt die Arbeit von demjenigen, der die Pipeline delivered hat und nicht erst irgendwann hinterher. Und weil ich finde auch, Meetings zu honorieren, also warum? Weil ein Meeting ist keine Pipeline. Meeting ist der Hammer, damit ich den Nagel in die Wand bekomme. Und das war's. Also klar, ich muss halt vorher irgendwas tun, damit das passiert. Aber dann muss ich doch das honorieren. Also ohne Nägel kann ich keinen Schrank aufbauen. Und dann muss ich doch auch das honorieren, was ich da geliefert habe. Aber da, wie gesagt, Firmengröße, Firmenkultur ist immer unterschiedlich, wie da gehandhabt wird. Aber ich bin immer ein Fan von alles auf Augenhöhe. Dann fühlt sich da auch keiner irgendwie schlecht behandelt und bleibt auch, egal ob AE, SDR, CRMler, wie auch immer, Partnermanager, die bleiben dann auch einfach länger in der Rolle, weil die sich wohler fühlen und gewertschätzt und respektiert.
Ja. Du hast schon zum Thema Augenhöhe, hast du jetzt schon mal angesprochen. Ich hab das Gefühl, dass, also ich höre es immer mal wieder in den Sales Calls, von wegen, Frau Klaus, ich bin jetzt hier auch schon seit über 20 Jahren im Sales und es gibt sowieso nichts Neues hier. Also Sie können mir da erzählen, was Sie wollen. Ich brauche das Ganze nicht. Bei dem ich sage, fair enough, vielleicht brauchst du es auch nicht, aber at least be open für potenziell gibt es etwas da draußen, was dein Leben einfacher macht. Bei dem ich mir sage, du, vor 400 Jahren haben wir noch Tauben gesendet. Heutzutage gibt es die E-Mail, macht das Leben ein bisschen einfacher, vielleicht macht es denen noch mal ein bisschen offen zu sein. Wie siehst du das, gerade auch als Leader, also wie siehst du das, wenn du mit Leuten sprichst, hast schon gesagt, in deinem Team sind Leute, die auch einfach länger im Sales sind, älter, richtige Langzeitexperten. Bist du dem auch mal entgegengekommen und wie handhabst du sowas in deinem Team?
Ja, auch wieder eine sehr gute Frage. ich glaube, also was mir da geholfen hat, und das wäre jetzt auch mal meine Empfehlung an Leute, die vielleicht auch junge Manager sind und vielleicht auch aus dem Team heraus befördert werden, und du hast vielleicht bei dir im Team auch ältere Leute, die schon länger sind, aber kein Interesse haben, in die Führungsrolle zu gehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Man kann ja auch eine Fachkarriere machen. Aber auf jeden Fall würde ich da dem Sturm vorwegkommen und offen kommunizieren. Hier, pass auf, Leute. Ich weiß, du bist länger in der Firma. Ich weiß, du hast in dem und dem Bereich mehr Expertise und das soll auch genauso sein. Ich bin jetzt aber dafür da, um XY zu tun und ich brauche dich dafür. Und damit wir erfolgreich sind, brauche ich dein Vertrauen, dein Commitment in meine Richtung. Und dann müssen wir daran zusammenarbeiten und ich brauche deinen Respekt. Also versuch der Situation vorwegzukommen und zu vermeiden, dass irgendwelche Neidsituationen passieren oder Diskussionen vor dem ganzen Team, wo einer so ein bisschen stichelt, sondern wenn du die Position hast, dann sag direkt, hey, ich muss das noch lernen, ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber du bist bei mir im Team, lass uns da gemeinsam dran arbeiten, ich vertraue dir, du machst dein Ding und wir alles andere klären wir zusammen. So, das einmal aus der einer wächst da so heraus Situation. Und ich hatte das ja auch, also mein Vorgesetzter, der ist irgendwie schon 12 Jahre in dem Laden, viel längere Führungskraftverantwortung als ich. Und der kennt ja auch das ganze Karussell. Und da habe ich auch gesagt, hier, pass auf, ich vertraue dir, du vertraust mir. Wenn ich Fragen habe, melde ich mich bei dir. Wenn ich Hilfe brauche, schreibe ich dir, rufe dich an. Keine Politik, volle Transparenz in der Kommunikation, keine Ängste. Das ist auch nicht selbstverständlich, das hat man auch nicht überall in jeder Firma so. Da habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber das ist wichtig. Also eigentlich führt immer alles zu einer Situation oder zu einem roten Punkt, und das ist Kommunikation und Ehrlichkeit.
Kommunikation
und halt auch, ja, aber auch so den eigenen Wert. Also know your self-value and stick to it.
Ist ein mega spannender Punkt, den du anbringst, gerade dieses, hey, name the elephant in the room. Sie haben einen Test gemacht, eine Studie in Amerika zum Thema negative Emotionen und wie man die durch Kommunikation wie entlasten kann. Und was sie gemacht haben, ist ganz viele Leute in die Röhre gesendet und haben einmal geguckt, wie das Gehirn reagiert auf gewisse Bilder. Das heißt, sie haben verschiedene Bilder gezeigt, Bilder, die die positive Emotionen hervorheben und Bilder, die negative Emotionen hervorheben. Und dann saß jemand hinten drin und hatte ein Mikrofon und hat gesagt, oh, wenn man gesehen hat, da ist negative Emotionen, oh, es sieht so aus, als ob du traurig bist oder es sieht so aus, als ob du wütend bist. Und man hat gesehen, wie, wenn jemand einmal wie ein Funnel gibt für diese Emotionen und sagt, oh, it looks like, es sieht so aus, als ob es dir nicht so gut geht, und die Person dann die Emotion gehen lassen kann. Weil es war ein Stating, es ist dieses klassische im Sales, das Labeling, you label emotions, das, was du siehst, was emotional und im Gehirn eine klare Reaktion hat von die Emotionen, wird weniger. Auf der anderen Seite mit den positiven Emotionen, von denen, oh, es sieht so aus, als ob du glücklich bist, es sieht so aus, als ob du dich freust, hat es die Emotionen verstärkt. Das heißt, wenn man mit Leuten redet und dieses Naming the Elephant in the Room, macht so viel Sinn, weil man hat eine negative Emotion im Team. Man merkt, ah, die Person ist irgendwie genervt oder neidisch oder was auch immer. Und einmal sich mit der Person individuell zusammenzusetzen und sagen, du, ich weiß, wie es ist, lass uns doch mal schnacken. I see you. Ich glaube, es macht so viel Sinn, allein auf einer psychologischen Ebene einmal zu sagen, ich sehe die negativen Emotionen, den negativen Vibe. Let's have a chat. Anstatt zu sagen, oh, jetzt muss ich mich nur noch mehr beweisen. weil du damit zum einen der Person nimmst, die Emotionen zu verarbeiten, aber auch dir selbst viel mehr Stress gibst, weil du denkst, du musst dich jeden Tag beweisen.
Ja, ich glaube, man braucht auch gar nicht immer einen Lösungsvorschlag. Also, ich glaube, das reicht manchmal auch einfach, was du gerade sagst, so, komm, lass mal schnacken. Ich höre dir zu. Ja. Und eine Lösung muss da gar nicht immer da sein. Aber alleine diese Wahrnehmung, auch, dass man das mitbekommt, dass das einem auch nicht egal ist, dass man sich da gegenseitig die Zeit schenkt, reicht auch oft aus. Also reden, zuhören, weiter geht's.
Mhm. Das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, zum einen, Leute, wenn ihr euch die Episode angehört habt, findet Peers, solltet ihr es noch nicht haben. Findet jemanden, bei dem ihr sagt, hey, ihr habt einen Kreis. Ich würde nicht crazy gehen und 100 Leute anschreiben, sondern wirklich Leute, bei denen ich sage, 5, 8, so ein Kreis, bei dem ihr wisst, die haben Erfahrungen, die sind entweder auf derselben Ebene oder auf einer Ebene höher. Da kann ich Wissen anfragen. Nutzt SDRs of Germany, nutzt die Community. Ihr findet überall, ob auf LinkedIn, auf Events, in Communities Leute, die nach demselben suchen und die auch versuchen, wir alle versuchen hier nur unser Bestes zu geben. Und das Nummer eins, was ich so mitgenommen habe, Udo, Nummer zwei ist von der Commission-Struktur, es hängt alles so ein bisschen ab von dem Unternehmen, stell sicher, dass wie du diese Struktur aufbaust, dass es respektvoll ist für alle Leute im Unternehmen, für dein Team, für deine Mitarbeiter. Und wenn es um Leadership generell geht und um in One-to-Ones, offenes Gespräch, Kommunikation, offen und ehrlich zu sein. Und eine Sache, was ich auch gemerkt habe mit SDRs of Germany, als wir angefangen haben, Leute einzustellen und wir hatten dann Onboarding-Calls, ich hatte immer den Druck gehabt, oh, ich muss aber jetzt alles wissen, weil ich bin ja die Person, die es wissen muss, ne? So ein, oh nein, und jetzt weiß die Person mehr als ich. Also dieses ganz ulkiges Gefühl, bei dem ich mir denke, hä, Helena, das bin ich doch gar nicht. Bis ich irgendwann festgestellt habe, das ist einfach nur mein eigenes Ego, das gerade mit mir spielt und sagt, nee, also Helena, da bist du ja jetzt wieder nicht gut genug gewesen. Muss ja viel besser sein. Das will ich gar nicht. Eigentlich, was ich brauche in meinem Team, sind Leute, die smarter sind als ich. Weil dann weiß ich, ich lerne und ich führe, ich sage, hey, generell, das Schiff geht in diese Richtung, aber ich kann jetzt nicht die Segel hissen, ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, im Deck kochen oder was auch immer man braucht auf dem Schiff, sondern ich bin die Person, die sagt, dahin segeln wir und dafür brauche ich ein Team. Und da dann diese offene Kommunikation, sich einzugestehen, I might not know everything, ich habe die Weisheit vielleicht auch nicht mit dem Löffel gegessen und das ist auch voll okay. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst oder würdest du sagen, da habe ich noch irgendwas vergessen?
Das war wie ein Inhaltsverzeichnis in einem guten Buch.
Sehr gut, am Ende. Super, haben wir gut gemacht. Leute, wenn ihr nach der Episode noch Fragen habt oder ihr euch irgendwas unklar ist oder ihr euch einfach mit uns vernetzen wollt, Udo Havard auf LinkedIn, Helena Klaus, Klaus mit K, ja, wie der Vorname, auf LinkedIn. Connectet euch gerne mit uns. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und ansonsten vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit.